ARD.
The plan will include, among other things, the expanding and the holding of territories.
Der israelische Regierungssprecher David Mensah. Israel will offenbar den gesamten Gazastreifen einnehmen und dauerhaft kontrollieren. Wir hören Hintergründe dazu von Clemens Fehrenkotte in Tel Aviv.
Im Schatten des Gazakriegs werden auch im besetzten Westjordanland weiterhin Palästinenser vertrieben. Beispielhaft dafür steht das Dorf Facha. Unsere Korrespondentin Sophie von der Tann hat es besucht und schildert ihre Eindrücke.
Die russische Führung hält es für erforderlich, dass sich Kreml-Chef Putin und der amerikanische Präsident Trump treffen. Kreml-Sprecher Pjaskow sagt wörtlich: Es sind Kontakte zwischen Moskau und Washington nötig. Die sind auch im Gange, aber bisher gibt es dazu noch keine konkreten Details.
Und die EU will morgen einen Plan vorlegen, wie die noch verbliebenen Gasimporte aus Russland beendet werden können. Hallo, ich bin Pascal Küpper.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror. Israel will den Druck auf die Hamas erhöhen. Laut Medienberichten hat das Sicherheitskabinett einstimmig beschlossen, dass die Offensive im Gazastreifen verschärft wird.
Ja, und der Plan für die beschlossene neue Militäroffensive im Gazastreifen, der sieht offenbar vor, das palästinensische Küstengebiet vollständig und dauerhaft zu kontrollieren. Der israelische Regierungssprecher David Mensah hat sich wie folgt dazu geäußert.
The plan will include, among other things, the expanding and the holding of territories. Not occupation, the expanding and holding of territories and moving the Gazan population south for its own defense and denying Hamas the ability to capture humanitarian supplies. And also, there will be powerful attacks against Hamas.
Laut Mensah ist also der Plan unter anderem, die israelisch kontrollierten Gebiete im Gazastreifen zu sichern und auszuweiten und auch die Bevölkerung umzusiedeln, angeblich zu ihrem eigenen Schutz. Und man wolle der Hamas die Möglichkeit nehmen, humanitäre Hilfsgüter zu erbeuten. Außerdem soll es heftige Angriffe auf die Hamas geben.
Das alles war ja Thema in einer nächtlichen Sitzung des israelischen Sicherheitskabinetts. Da soll es Berichten zufolge auch zum Streit gekommen sein. Worüber denn?
Also angeblich darüber, ob die Hilfslieferungen wieder aufgenommen werden sollen oder nicht. Seit dem 2. März hat Israel sie ja komplett eingestellt. Und der Generalstabschef Samir und der rechtsextreme Sicherheitsminister Ben-Gvir sollen sich da gegenseitig ziemlich angegangen haben. Das berichtet Clemens Fehrenkotte in Tel Aviv.
Es gäbe gar keine Veranlassung und Verpflichtung, humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zu lassen, habe Ben-Gvir laut der Online-Ausgabe des TV-Senders 12 gesagt. Der Generalstabschef habe gerichtet an das gesamte Kabinett erwidert, Zitat, ihr wisst nicht, wovon ihr redet, ihr gefährdet uns alle. Es gibt internationales Recht, wir sind verpflichtet, es einzuhalten. Wir können den Gazastreifen nicht aushungern, Zitat Ende. Abschließend habe das Kabinett der Möglichkeit einer humanitären Verteilung von Hilfsgütern zugestimmt. Wann und wie es zu einer möglichen Wiederaufnahme von Hilfsgütern in den Gazastreifen kommen soll, hat die Regierung bislang nicht präzisiert. Das Sicherheitskabinett sei der Auffassung gewesen, Zitat, dass es im Gazastreifen derzeit genug Nahrungsmittel gibt, wie der TV-Sender 13 eine Quelle aus dem Büro Netanjahus zitiert. Israels Oppositionschef Yair Lapid beurteilte die nächtliche Entscheidung des Kabinetts im Armee-Radio heute Vormittag mit den Worten: Ich befürchte, dass es das Leben der Geiseln gefährden wird. Jetzt soll die Offensive ausgeweitet werden, aber mit welchem Ziel? Wie sieht das Bild am Ende aus? Seit fast 2 Jahren, also 1 Jahr und 7 Monaten, sagt uns die Regierung, sie würde Offensiven im Gazastreifen ausweiten. Am 11. Dezember 2023 verkündigte uns Premierminister Netanjahu, wir stünden kurz vor dem Sieg. Aber wie soll dieser Sieg aussehen? Was ist das Ziel? Welche Bedeutung hat das für die Geiseln? Dieselben Leute werden immer wieder neu eingezogen. Sie haben das bereits mehr als 300 Tage lang getan, ihren Reservedienst. Und all das ohne ein Ziel festzulegen.
Und jetzt ist es so, dass in den kommenden Tagen mehrere 10.000 Reservisten erneut eingezogen werden sollen. Das stößt längst nicht mehr auf ungeteilte Zustimmung in der Bevölkerung und auch bei den Reservisten selbst, wie Clemens Fehrenkotte weiter berichtet.
Herzi Jehama, einer der Sprecher der Reservistenvereinigung, sagte heute im Radiosender Ma'arif:
Wenn
Wenn die Reservisten jetzt eingezogen werden sollen, um genau das zu machen, was bisher getan wurde, rufe ich dazu auf, den Dienst nicht anzutreten. Es ist nicht so, dass wir auf taktischer Ebene ein Problem haben. Die Kämpfer und Offiziere leisten ausgezeichnete Arbeit und siegen bei jedem Zusammenstoß mit dem Feind. Unser Problem ist ein strategisches Problem. Was haben wir in den letzten anderthalb Jahren gemacht? Wir haben Reise nach Jerusalem gespielt. Die Vertreter der Geiselangehörigen verurteilten den Plan des Kabinetts. Die Regierung habe heute Morgen zu verstehen gegeben, dass sie die territorialen Gebiete den Geiseln vorziehe, und zwar gegen den Willen von über 70% der Bevölkerung.
Dann lass uns mal einen Blick in das andere palästinensische Gebiet werfen, das von Israel besetzte Westjordanland. Auch da sollen ja laut Berichten Reservisten eingesetzt werden, damit Soldaten von dort in den Gazastreifen wechseln können, um die geplante Offensive zu verstärken.
Genau, und unsere Israel-Korrespondentin Sophie von der Tann hat das Dorf Facha besucht. Das steht beispielhaft für viele Orte im Westjordanland, die darum kämpfen, überhaupt weiter bestehen zu können. Die Vereinten Nationen und israelische Menschenrechtsorganisationen sprechen von Annexion und Vertreibung, eben durch Siedlungsbau, durch Beschlagnahmung von palästinensischem Land und durch Siedlergewalt. Und das alles im Schatten des Gazakriegs. Eindrücke aus Facha, jetzt von Sophie von der Tann.
Yalla, Isa.
Yalla. Yalla, los geht's, ruft Mustafa Hamad. Er ist Gemeindevorsteher des Dorfes Facha im Westjordanland. Gemeinsam mit anderen palästinensischen Dorfbewohnern und israelischen Aktivisten macht er sich auf den Weg zum Olivenhain unterhalb des Ortes. Sie wollen die Gegend rund um eine Wasserquelle dort herrichten. Denn immer wieder greifen israelische Siedler an. Viele Dorfbewohner trauen sich nicht mehr dorthin. Auch an diesem Tag können jederzeit radikale israelische Siedler auftauchen. Natürlich haben wir Angst, aber wenn wir immer nur Angst haben, können wir unser eigenes Land nicht mehr betreten. Es geht in diesem Konflikt um unsere Existenz, unser Land. Deshalb müssen wir auf unserem Land sein, sonst werden die Siedler es sich nehmen. Angekommen im Olivenhain geben Mustafa und der israelische Aktivist Naveh eine kurze Sicherheitseinweisung für den Fall, dass Militär oder Siedler kommen. Haltet euch zurück, unterstützt uns beim Deeskalieren, sagt er. Und wenn ihr helfen wollt, nehmt eure Handys und filmt. Genau das passiert wenig später. Ein Fahrzeug mit Siedlern auf einer Straße oberhalb vom Olivenhain. Einige zücken die Handys, doch die Siedler fahren weiter. Es bleibt ruhig. Die Arbeit rund um die Quelle geht weiter. Sie schneiden das Gestrüpp, räumen den Weg zur Quelle frei. Es ist eine der Hauptwasserquellen für die Dorfbewohner. Der Ort lebt von der Landwirtschaft. Die Besonderheit dieses rund 1800 Einwohnerortes, Facha ist das erste Ökodorf mit nachhaltigem Anbau im Westjordanland. Teil der israelischen Aktivistengruppe, die heute mithilft, ist Ella Keldar Greenberg. Als Israelis und Palästinenser gemeinsam das wieder zu reparieren, was die Siedler anrichten, und eine palästinensisch-jüdische Partnerschaft aufzubauen, zeigt eine Alternative auf. In diesem palästinensischen Dorf arbeiten sie gemeinsam an einer Zukunft ohne Besatzung, auch wenn die Realität hier eine andere ist. Gewalt radikaler israelischer Siedler ist dabei nicht das einzige Problem für die Menschen hier, erklärt Mustafa und zeigt auf eine Anhöhe. Dieser Berg dort, 120 Hektar mit Olivenbäumen, wurde von den israelischen Behörden beschlagnahmt. Da dürfen wir nicht mehr hin. Mittlerweile sind auf dem Plateau weiße Container und Wohnwagen. Israelische Siedler haben sich das Land genommen. Eine Straße wurde quer durch den Olivenhain gebaut. Unter der ultrarechten Regierung von Netanyahu hat Israel so viel palästinensisches Land beschlagnahmt wie seit Jahrzehnten nicht. Und allein 2024 wurden laut der israelischen Menschenrechtsorganisation Peace Now fast 60 solcher illegaler Siedlungsaußenposten errichtet, wie hier bei Facha. Sie arbeiten an Annexion und der systematischen Vertreibung von Menschen. Daran arbeiten sie seit Jahren. Aber seit Kriegsbeginn schaffen sie sehr viel schneller eine neue Realität, sagt Mustafa Hamad. Israels rechtsextremer Minister Smotrich hatte zuletzt angeordnet, die Annexion von Teilen des Westjordanlandes vorzubereiten. Hier bleiben und ihr Land bestellen, das sei ihre Antwort, sagt Mustafa. Gehen werde man nicht.
Dann kommen wir jetzt zu den Entwicklungen im Ukraine-Krieg. Die russische Führung möchte sehr bald ein Treffen zwischen Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump. Wann und in welchem Rahmen, das ist aber bisher völlig unklar. Im Gespräch ist wohl eine Begegnung Mitte des Monats im Nahen Osten. Warum gerade dort?
Ja, weil Trump erklärt hatte, dass er auf seiner Saudi-Arabien-Reise möglicherweise ein Treffen mit Putin erwägt. Das wäre dann diesen Monat. Allerdings hat Kreml-Sprecher Peskow, der dazu befragt wurde, gesagt, Putin habe dorthin überhaupt keine Reise geplant und deshalb gäbe es dazu auch noch nichts Konkretes. Peskow sagt gleichzeitig aber, dass ein Treffen von Trump und Putin in vielerlei Hinsicht notwendig sei. Seit dem Gipfeltreffen von Putin und Biden im Juni 2021 hat der Kreml-Chef ja keinen amtierenden US-Präsidenten mehr getroffen.
Mit Blick auf Russland beschäftigen uns ja speziell aus Verbrauchersicht auch weiter die Gasimporte. Knapp ein Fünftel des Gasbedarfs in der EU wird immer noch durch Gas aus Russland gedeckt, trotz der verhängten Sanktionen. Dabei hat die EU das Ziel formuliert, bis 2027 alle Brennstofflieferungen aus Russland zu beenden. Wie ist da der Zwischenstand?
Naja, vielleicht gibt es dazu morgen neue konkrete Informationen, denn dann will die EU einen genauen Plan vorlegen, wie die noch verbliebenen Gasimporte aus Russland beendet werden können. Es ist ja so, dass europäische Unternehmen feste Abnahmeverträge mit Russland geschlossen haben und nach Angaben aus EU-Kreisen wird wohl geprüft, ob die Unternehmen in irgendeiner Form auf höhere Gewalt verweisen können und dadurch die Verträge kündigen können. Allerdings sagen Experten, dass es nicht so einfach sein dürfte und gleichzeitig ist auch noch unklar, wie vielleicht irgendwann mal ein Friedensvertrag zwischen Russland und der Ukraine aussehen könnte und ob dadurch dann nicht doch wieder die Tore für mehr russische Energieexporte geöffnet werden.
Wie begründen die Experten denn ihre Zweifel?
Also sie sagen, seit dem Einmarsch Russlands in der Ukraine 2022 sind mittlerweile ja Jahre vergangen und es gäbe bisher immer noch keine Zustimmung aller 27 EU-Mitglieder dazu, russische Gasimporte mit Sanktionen zu belegen. Schauen wir zum Beispiel auf die Slowakei und auf Ungarn. Die haben ja weiter enge politische und wirtschaftliche Beziehungen mit Russland. Ungarn hat auch schon deutlich gemacht, Sanktionen im Energiebereich generell blockieren zu wollen. Ja, zahlreiche Firmen haben außerdem gegen Russland schon wegen strittiger Gaslieferungen geklagt oder sind ihrerseits von russischer Seite verklagt worden. Nach Berechnungen der Nachrichtenagentur Reuters geht es bei diesen Verfahren insgesamt um Summen in Höhe von 18,5 Milliarden Euro.
Dann lass uns doch kurz noch auf das Kriegsgeschehen in der Ukraine bzw. Russland schauen. Da scheint ja gerade wieder Kursk im Fokus zu sein.
Ja, zum einen hat es ukrainische Drohnenangriffe auf die russische Grenzregion gegeben. Der dortige Gouverneur meldet 3 Tote bei Attacken auf Autos. Und dann sind ukrainische Einheiten auch nach Angaben von russischen Kriegsbloggern auf russisches Territorium in Kursk vorgedrungen. Sie sollen mit Spezialfahrzeugen Minenfelder überquert und dann Raketen abgefeuert haben. Anschließend sollen ukrainische Truppen und gepanzerte Fahrzeuge gefolgt sein. Laut einem Blogger tobt an der Grenze jetzt eine schwere Schlacht.
Diese Infos stehen ja jetzt schon im Gegensatz zu den offiziellen Erklärungen des Kreml zu Kursk, oder?
Ja, auf jeden Fall. Die Russen hatten ja noch im April erklärt, dass sie mithilfe nordkoreanischer Verbände die Region Kursk wieder vollständig unter Kontrolle gebracht hätten. Ja, jetzt ist es allerdings so, dass die Lage doch wohl immer noch dynamisch zu sein scheint.
Und das war Krieg und Terror. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war 16 Uhr. Ich bin Benjamin Kirsch, bei mir im Studio war Pascal Küpper aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.